Liebe Geschwister, heute ist bei mir, wenn man so will, der dritte Sonntag in einer Predigtreihe. Dadurch, dass wir letzten Sonntag einen Kanzeltausch hatten, deshalb hat sich das jetzt auf den vierten Sonntag sozusagen verschoben. Ich habe euch ja gesagt, ich habe doch eine Frage offen zu dieser Begebenheit im Alten Testament, die uns ja staunen lässt. Da geht es um Krankenheilung und die Begebenheit steht in 2. Könige 5. Die Verse 1 bis 27, wer es aufschlagen will, 2. Könige 5, 1 bis 27. Kurz zusammengefasst ist es dort so, dass Naaman ein bedeutender Mann aus Aram war, der an einem Aussatz gelitten hat. Er war als Aramäer einer der Gegner von Israels gewesen, haben nicht nur die Israeliten überfallen, auch Menschen erbeutet. So hat er zum Beispiel ein Mädchen aus Israel versklavt, das bei seiner Frau gearbeitet hat. Und die ist deshalb erwähnenswert, weil sie nämlich ihm dann gesagt hat, hey, geh doch zu einem Propheten in Israel, der kann dich heilen. Und er überlegt ein bisschen hin und her und nach einigen Wirren kommt er tatsächlich bei diesem Propheten an und erwartet das große Wunder. Dann passiert es aber, dieser Prophet, Elisa war das, schickt ihm nur einen Boten, der ihm ausrichtet, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden. Ihr könnt euch vorstellen, Naaman war da ziemlich zornig drüber und hat gesagt, was soll denn dieser Quatsch? Ich habe doch bei mir zu Hause Flüsse, da kann ich wesentlich besser drin baden, als dass ich jetzt extra diese beschwerliche Reise auf mich nehme und dann 7-mal in so einen Fluss eintunke. Warum kann ich das nicht zu Hause machen? Warum soll ich das hier machen? Er wollte ganz zornig abreisen, aber seine Knechte haben gesagt, hey, hilft's nichts, schadet's nichts, geh doch in den Fluss und probier's aus und dann wird's vielleicht doch klappen. Wäre doch dumm, wenn du nach Hause gehst und es hätte geklappt, wenn du es einfach ausprobiert hättest. 7-mal baden ist ja jetzt auch nicht ganz so schlimm. Und das stimmte da Naaman um. Kompliziertere Sachen hätte er ja auch gemacht, also so ein bisschen baden macht er auch. Probiert's aus, 7-mal, wird gesund. Und besonders genial, der Bibeltext schreibt, er hat darin sogar Gott erkannt, festgestellt, wer dahinter steht, wer ihm die Heilung gegeben hat. Und deshalb geht er zu Elisa zurück. Das nimmt auch noch einige dumme Wendungen. Elisa will dann nicht von seinen Gaben etwas annehmen, aber er darf dann ein bisschen Erde mitnehmen, auf der er dann zu dem Gott Israels beten möchte und Kontakt mit ihm halten möchte. Klärt da noch so Kleinigkeiten ab, wie wenn der König da hingeht und sich vorm Götzen verneigt, kann er schlecht dabei stehen bleiben, sondern muss sich ja auch bücken, wenn der König an seinem Arm ist und sich da bückt und solche Sachen. Und okay, er soll in Frieden gehen. Von den Sachen, die er ihm anbietet, will er nichts, aber sein Knecht nimmt etwas davon eine Weile später und wird dann dafür aber auch mit Aussatz bestraft, den der Naaman vorher gehabt hat, dieser Knecht. Das ist die Kurzzusammenfassung. Wenn ihr es wissen wollt, wie es richtig ist, da steht die Bibelstelle. Schaut sie euch an, die Geschichte ist echt spannend und irgendwie ziemlich komisch witzig in der Form, wie sie die Wendung nimmt. Irgendwie so, wie man es nicht erwarten würde. Echt lesenswert. Der Einstieg in diese Predigtreihe war die Frage, wem gilt eigentlich dieses Heilshandeln Gottes? Wer wird denn geheilt, wenn er krank ist? Wer darf denn auf ein Wunder hoffen? Und die Feststellung war, dass es jedermann eigentlich ist, dass wir gerade an diesem Text sehen, es geht nicht darum, dass es ein besonders gläubiger Mensch ist, sondern Gott heilt irgendwie, man kann sagen zufällig, ich würde sagen aus Gnade heraus, heilt er Menschen und es passiert. Und es ist unabhängig davon, ob der Person jetzt gerade tiefgläubig ist und fromm, hier war es ja sogar ein Gegner Israels oder einer im Grunde auf der Straße. Gott heilt und Heilung ist einfach Gnade, wenn sie geschieht. Natürlich, wer betet, erhöht deutlich die Chancen, dass da überhaupt eine Heilung so eintritt. Aber Gott handelt auch manchmal, ohne dass da überhaupt Gebet stattfindet. Es sind Chancen, Wahrscheinlichkeiten, die aber nichts über den Einzelfall aussagen, wie man weiß. Es gibt so und so viele Leute, die spielen jede Woche Lotto, Und es gibt tatsächlich welche, die auch diesen Lottogewinn einheimsen. Also es ist ja nicht so, dass da überhaupt keiner. Nur bei vielen passiert es nicht. Das ist Wahrscheinlichkeit. Wenn man den einen fragt, der gewonnen hat, dann sagt er ja 100%. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger, weil er ein bisschen länger schon spielt. Aber wenn man einfach rumguckt an der Lottofiliale, wer alles einen Schein abgibt und davon gewinnt, sieht man so gut wie gar keinen, der da einen Gewinn mit sich nach Hause nimmt. Das ist Wahrscheinlichkeit. Gebet erhöht die Chance, die Wahrscheinlichkeit, aber es sorgt nicht dafür, dass es unbedingt immer passiert. Heilung ist eben Gnade. Wir haben dann auch über Sünde und Krankheit nachgedacht und festgestellt, Sünde kann zu Krankheit führen, aber wir können den Satz nicht umdrehen. Das heißt, bei einer Krankheit nach der Sünde suchen, warum jemand krank ist an der Stelle. Krankheit hat nicht immer mit Sünde und, wie wir auch gesehen haben, nicht immer mit Glauben zu tun, sondern passiert einfach. Ist ja auch irgendwo logisch, wenn wir uns vor Augen halten, dass bisher alle Menschen gestorben sind. Das heißt, es gab bei jedem Menschen irgendwann einen Moment, wo der Körper nicht mehr konnte. Sei es aus Altersschwäche heraus, sei es durch einen Unfall, sei es eben durch eine Krankheit. Alle Menschen, die bisher auf dieser Erde gelebt haben, zwei Leute kann man davon ausnehmen, Henoch und Elia, sind bisher gestorben und haben dementsprechend irgendwie einen Punkt gehabt, irgendwann, wo der Körper es nicht mehr getan hat. Egal, ob sie nun Paulus hießen oder irgendwer anders, alle Menschen gibt es den Punkt, wo offensichtlich Krankheit oder eben Schwäche dazu hinführt, dass sie sterben. Insofern ist eine Heilung, die wir vorher erleben, reine Gnade, dass es passiert und nicht unbedingt davon abhängig, ob wir ein sündenvolles oder sündenleeres Leben geführt haben. Dann gab es den letzten Sonntag, also den vorletzten Sonntag, den letzten Sonntag in dieser Reihe, die Frage, ob es nun richtig ist, zum Arzt zu gehen oder ob man nicht eigentlich zum Wunderheiler gehen sollte. Und die Antwort war da ganz klar: Gott ist ein Gott der Systematik und deshalb kann man ruhig zum Arzt gehen, weil nämlich die Systematik, die er in diese Welt hineingelegt hat, eben vom Arzt angewendet wird, genutzt wird. Er hat die Welt geschaffen mit Regeln und damit ist natürlich der Arzt die erste Wahl, weil er diese Regeln, die Gott in diese Welt hineingelegt hat, erkennt, erkannt hat, studiert, darüber Bescheid weiß und sie eben ausnutzt. Und deshalb kann man, wenn Gott ab und an mal in sein Regelwerk mit einem Wunder eingreift und eine Heilung außerhalb dieses Regelwerkes schenkt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das grundsätzlich so ist, sondern dass es eben Gnade ist. Und er damit nicht das Regelwerk ausspielt, sondern eben sagt, hey, ich kann mich auch über meine eigenen Regeln hinwegsetzen. Aber es ist nicht so, dass du deshalb als Kranker sagst, ich darf diese Regeln nicht mehr anwenden. Das wäre ja völliger Quatsch. Warum hat sie Gott denn sonst in diese Welt hineingesetzt? Insofern stimmt es nicht, dass man den Arzt gegen den Wunderheiler ausspielen kann, sondern eher umgekehrt. Den Wunderheiler darf man zusätzlich zum Arzt nutzen, aber nicht anstelle des Arztes, jemanden, der für einen betet an dieser Stelle. Wir sind Menschen, die in dieser Natur, in den Gesetzen der Natur eben drin sind und deshalb mit diesen Gesetzen auch leben können und sie auch nutzen können. Ich nutze es jeden Tag und jetzt gerade auch, da ich zum Beispiel hier stehen bleibe und nicht an die Decke fliege, weil ich das Gesetz der Schwerkraft nutze. Und so kann man auch die Gesetzmäßigkeiten, die die Mediziner entdeckt haben, eben ausnutzen. Damit kommen wir nun zur dritten Frage. Wie heilt man nun? Das ist die Frage, die noch offen ist. Wenn man jetzt kein Arzt ist und die Gesetzmäßigkeiten ausnutzt, sondern eben einer ist, der betet. Und da ist es ganz interessant, was in 2. Könige 5 steht, wie das hier abläuft. Da heißt es, und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und du rein sein. Naaman hat ja darüber geschimpft. Er hat gesagt, und das wird er sicherlich zu Recht gesagt haben, unsere Flüsse in unserem Land sind doch genauso sauber und genauso gut. Und mal ganz im Ernst, mancher Fluss hier in der norddeutschen Tiefebene wird sogar wesentlich sauberer auch schon zu der Zeit gewesen sein. Und ich habe mir jetzt Berichte über den Jordan angeschaut und gesehen, dass dort viele Abwässer reingeleitet werden. Also der scheint nicht wirklich so sauber zu sein wie die anderen Flüsse, die es dort gab. Heute auf jeden Fall. Aber wenn Elisa Jordan sagt und der dort die Heilung macht, müsste es dann nicht heißen, nichts wie hin, ein Krankenhaus am Jordan bauen? Obwohl, Krankenhaus braucht man dann ja nicht, weil die Leute dann ja alle geheilt sind. Also eher so eine Badestelle dort bauen für die Kranken, wo die alle einmal reingehen und vielleicht so mit 7 kleinen Inseln, dass sie dann einmal baden, hoch auf die Insel, nochmal baden, nochmal und dann so einen Kreisweg und nach 7 Mal sind sie alle gesund. Dann spart man sich sogar das Krankenhaus dahinter. Oder sollte man eher Tanklaster mit Jordanwasser, so Tankschiffe holen und dann in unsere Krankenhäuser immer unten so ein Bad mit Jordanwasser reinstellen, wenn man im Jordanwasser 7 Mal baden müsste. Also wenn das die Regel wäre, dass das funktioniert, wäre das doch völlig logisch, dass man so etwas macht. OP-Säle abbauen und dafür Schwimmbäder hinbauen mit Jordanwasser. Das wäre doch dann der göttliche Weg der Heilung. Wisst ihr, wir sind ja Menschen, die gerne ihr Leben optimieren und systematisieren. Und deshalb fragen wir uns, was ist denn das, was besonders effektiv ist? Was ist denn das, was besonders gut ist? Wenn das eine funktioniert, brauche ich ja das andere nicht. Und wenn das eine sogar mit noch weniger Aufwand zu machen ist, ich glaube, so ein Tanklaster mit Jordanwasser ist billiger als das Jahresgehalt eines Arztes. Ich weiß es jetzt nicht. Wenn das sogar billiger ist, dann nutzen wir das doch gerne, wenn es besonders effektiv ist. Und so fragen wir uns doch, wie ist denn Heilungsgebet wirklich effektiv? Zu welchem Beter sollte ich denn da gehen? Wer betet da richtig, dass es effektiv ist und ich nicht in die Gefahr hineinlaufe? Da wird gebetet, aber nachher passiert nichts. Werd nicht gesund, weil vielleicht falsch gebetet wurde. Falsche Wasser oder sowas. Und liebe Geschwister, wenn man in den Markt hineinschaut, sieht man, dass es da zu viele Bücher gibt, wie jetzt genau gebetet werden soll, dass da Heilung passiert und was man vielleicht sogar falsch machen könnte, dass Heilung nicht passiert ist. Ich möchte mich da auch mal einreihen und möchte euch deshalb ein paar Arten vorstellen, wie Heilung stattfindet, im Neuen Testament Heilungsgebet stattfindet. Und eine ganz klassische Stelle ist hier Lukas 5, der Vers 13. Ich fange mal mit Vers 12 an, dass ihr einen Zusammenhang habt. Und es begab sich, als er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder vor sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, so sei rein. Und sogleich wird der Aussatz von ihm. Lukas 5, die Verse 12 und 13 habe ich jetzt vorgelesen. 13 ist dort an der Wand. Irgendwie nicht so spektakulär, was er da gemacht hat. Ne? Hat seine Hand ausgestreckt und hier steht, rührte ihn an. Weiß nicht, ob er ihm jetzt die Hand auf den Kopf gelegt hat, auf die Schulter, vielleicht auch auf den Bauch. Wird hier nicht so berichtet und er wird dadurch geheilt. Mal eine andere Stelle in Markus 7, da heißt es, und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Also so wie beim vorherigen. Und jetzt geht's weiter, Verse 33 und 34. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sprach, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge lösten ihn und er redete richtig. Na Jens, soll ich das mal mit dir jetzt hier machen? Finger in die Ohren stecken und dann, ne? Okay, vielleicht mache ich das, wenn ich gesünder bin, aber jetzt nicht so. Also ihr merkt, ne? Da gibt es schon heiße Texte. Also vielleicht, ich meine, gut, wäre ein Problem für die Pharmaindustrie, wenn man einfach so das als Medikament nutzen könnte. Aber alle Probleme mit Speichel zu lösen, ist vielleicht auch nicht so der Königsweg an dieser Stelle. Ärzte nutzen doch gerade Mundschutz, damit eben nicht da eine Übertragung in irgendeine Richtung stattfindet. Also, wenn wir da so die Mittel des Neuen Testaments nehmen, wird es schon spannend an der Stelle. Oder jetzt, Lukas 8, eine ganz andere Geschichte. Da heißt es, und eine Frau hatte Blutfluss seit 12 Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandte und konnte von keinem geheilt werden. Da trat sie von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes, jetzt Vers 44, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragt, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sagt Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sagte, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau das sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er sprach aber zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Um ehrlich zu sein, ich finde das noch spektakulärer als die vorherige Stelle. Da berührt jemand einfach sein Gewand im Glauben, dass da was passiert, und es passiert was. Und Jesus merkt, oh, da geht eine Kraft von mir aus. Also nicht so, Jesus ist derjenige, der die Hand auflegt, sondern irgendjemand anders fasst ihn irgendwo an. Wissen nicht, wo sie ihn angefasst hat, irgendwo am Gewand halt, am Kleidungsstück, also vielleicht nicht mal den Körper, sondern hat nur so ein Stück Stoff da in die Hand gekriegt und ist dadurch geheilt. Liebe Geschwister, der Trick funktioniert leider heute nicht mehr. In Trier soll ja sein Gewand liegen und das liegt dort im Dom und nicht im Krankenhaus. Oder ist es vielleicht doch das echte Gewand in der Nähe von Tiflis? Die streiten sich drum, wer das echte Gewand jetzt von Jesus bei sich liegen hat. Aber irgendwie funktioniert auch heute nicht mehr so. Auch dort ist kein Krankenhaus zu finden. Und noch spektakulärer finde ich die Krankenheilung, wie sie in Apostelgeschichte 5 stattfindet. Da heißt es nämlich, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen wagte aber keiner, ihnen nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Da geht es darum, dass sie verfolgt wurden und sie vielleicht ins Gefängnis geschleppt wurden. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, und jetzt kommt der Vers, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, wenigstens ein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachte Kranken und solche, die von unreinen Geistern geplagt wurden, und alle wurden gesund. Also ich interpretiere den Vers so, dass selbst mit dem Schatten alleine schon Heilung passiert ist dort in der Apostelgeschichte. Sonst hätten die ja ihn nicht rausgelegt. Ne? Also da findet weder eine körperliche Berührung noch irgendwas anderes statt, noch der Mantel, sondern einzig und allein der Schatten sorgt dafür, dass die Leute gesund werden. Finde ich wesentlich cooler, stellt man einen ordentlichen Scheinwerfer auf, der einen guten Schatten wirft, und dann kann man damit die Menschen heilen. Eine geniale Sache, und hier ist es nicht mal Jesus, bei dem das passiert, da kann man ja immer noch sagen, okay, Jesus, Gottes Sohn, da passiert ja Heilung leichter. Nein, es ist einfach der Petrus, bei dem das stattfindet. Der Wahnsinn. Ihr seht, jede Heilung, die wir uns jetzt angeschaut haben, ist irgendwie anders verlaufen. Ich will nicht alle Heilungen im Neuen Testament durchgehen. Insgesamt sehen wir, mal berührt Jesus Menschen, mal rühren sie ihn an oder nur sein Gewand. In der Apostelgeschichte hier sogar nur der Schatten. Mal spricht Jesus ein Machtwort und sagt da richtig was, dass die gesund werden. Mal legt er die Hand auf die erkrankte Stelle. Mal macht er einen Brei aus Sand, das findet man dort auch. Spuckt da rein und streicht das dann auf die kranken Augen und dann wird sie geheilt. Mal sind es Gruppen von Menschen, die geheilt werden, auf sein Wort hin. Mal sind es Einzelne, die eben geheilt werden, ganz unterschiedlich. Manchmal kommen die Menschen zu Jesus, mal werden sie gebracht, manchmal macht er sich auch auf den Weg zu den Kranken hin. Haben sogar eine Krankenfernheilung in der Bibel drin, wo er gar nicht direkt dort war. Also wir sehen, Es gibt eine riesige Bandbreite, wie Heilung in der Bibel passiert. Und zwar wie Wunderheilung passiert. Ich will euch damit sagen, wir stellen fest, so leid es mir tut, offensichtlich legt sich Gott nicht auf einen bestimmten Weg der Heilung fest. Es ist nicht so, dass man hier stehen kann und sagen kann, wisst ihr, wenn ihr die drei Worte sprecht und dann noch, was weiß ich, dazu tut, dann werdet ihr geheilt, sondern das Dumme an der Sache ist wirklich, ich kann euch keinen einzelnen Weg vorschreiben und sagen, wenn so gebetet wird, dann ist richtig. Wenn so gebetet wird, dann ist falsch. Dann passiert die Heilung und da passiert sie nicht. Leider gibt es Menschen, die erfahren Gottes Heilshandeln an sich selber oder in Gebeten für andere und machen daraus dann eine Methodik und sagen, hey, bei mir hat das an diesem Punkt funktioniert und deshalb macht es auch alle so. Und dann schreiben sie Bücher und sagen, wenn du gesund werden willst, dann musst du das so machen. Oder stärker schreiben sie, Gott heilt nur, wenn du das so machst. Liebe Geschwister, es gibt keine Methodik. Die Bibel, habe ich euch gerade gezeigt, ist sehr unterschiedlich in den Varianten, wie Heilung geschieht. Gott handelt einfach bei jedem sehr individuell. Natürlich gibt es Dinge, die in der Bibel immer wieder erwähnt werden bei Heilung, aber man kann eben keine Methodik daraus machen. Man kann sagen, das ist die Heilungsmethode, so die Quintessenz aus allem, was dort in der Bibel drinsteht, sind immer diese drei Schritte und wenn du die befolgst, wirst du heil. Nein, geht nicht. Das haben wir uns schon beim Einstieg in die Reihe intensiv angeschaut. Glaube, Vertrauen in Gott und in sein Heilshandeln ist hilfreich, aber kein Argument, keine Voraussetzung dafür, dass Heilung geschieht. Heilung ist Gnade und keine Glaubensmethodik. Kein Geheimtrick, den so vom Pastor zu Pastor oder so oder über die Sukzession irgendwie weitergegeben wird oder den Gott manchen Leuten plötzlich im Kämmerchen beim Gebet schenkt. So musst du es machen. Nein, Heilung ist Gnade. Er schenkt Heilung auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und wir können dafür einander beten, aber wir können keine Methode draus machen. Wir werden keine Ärzte dadurch werden. Klar, es gibt Leute, die sagen, eine klare Diagnose ist wichtig. Und hey, wenn wir beten, sind wir aber keine Ärzte. Eine geistliche Diagnose kann hilfreich sein, aber letzten Endes ist es nicht entscheidend. Naaman, da wurde es auch nicht konkret, da wurde auch nicht von Elisa geforscht, warum ist der jetzt krank und was ist da das große Problem an der Sache und welche Sünde muss er jetzt besonders sich vergeben lassen oder wie muss er jetzt umkehren? Nein, er wird einfach geheilt. Und wenn ihr ins Neue Testament hineinschaut, da gibt es ganz viele Heilungsgeschichten, wo eben nicht eine Diagnose vorher stattfindet. Was soll denn diese Frau da sagen, ne? Ja, ich habe vorher noch eine kleine Diagnose, was weiß ich, schriftlich dir per E-Mail geschickt, Jesus, und jetzt bin ich gekommen, habe deinen Saum angefasst und aufgrund der Diagnose bin ich geheilt worden. Nein, es ist einfach geschehen. Sie hat ihn berührt und ist geheilt worden. Keine langen Gespräche, einfach Heilung. Klar, beim Arzt ist das anders. Der will die Gesetzmäßigkeiten herauskriegen und deshalb muss er schauen, was ist denn nun wirklich krank? Welches Gesetz ist denn da gerade außer Kraft gesetzt durch, was weiß ich, ein Virus, Bakterium oder sonst irgendwas an der Stelle? Und dadurch wird dann die Heilung passieren. Aber beim Gebet ist das nicht der Fall. Gott kennt euch doch viel besser, als ich das kann, wenn ich für euch bete. Der weiß schon, was er da tun muss und wie es geht. Klar, kann man auch genauer nachweisen, fragen, vielleicht gibt es auch vom Heiligen Geist in dem Gebet einen Hinweis, dass gesagt wird, hier, Dirk, fragt da mal nach einer bestimmten Sache nach oder so, dass der Herr da zu einem spricht und dann sich schon auch was Seelsorgliches daraus entwickelt in diese Richtung. Aber grundsätzlich, Diagnose ist auch keine Methode beim Heilungsgebet. Es gibt einen Herrn, der dort zu uns sprechen kann, aber es ist nur eine Möglichkeit, nicht Voraussetzung. Oder eine andere Sache, die gerne genommen wird, das Umfeld, die Liebe, die menschliche Wärme und Annahme. Natürlich ist die hilfreich für einen Heilungsprozess und hilfreich für Kranke. Aber auch das ist keine Methode für ein Heilungsgebet. Welche Annahme, wie viel Liebe und wie viel menschliche Wärme da vorhanden ist. Das kann auch ein ganz kaltes Gebet sein und trotzdem handelt Gott an der Stelle. Es ist eben keine Methode für Heilungsgebete. Ich persönlich muss sagen, ich salbe auch gerne Menschen bei einem Heilungsgebet. Aber ich sehe das nicht als eine Arznei, die ich ihnen da gebe und durch dieses Salböl oder sowas sind sie jetzt etwas heiliger und das bewirkt dann die Heilung selber, sondern für mich hat dieses Salböl dann nur ein Zeichen, nämlich dieses Zeichen, Gott ist da und du stehst unter diesem Schutz Gottes. Und nicht nur als ein Zuspruch, sondern etwas, was man wirklich spürt. Deshalb mache ich das in Kreuzform im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wenn ich das den Leuten, wenn ich die Leute salbe, entweder auf die Stirn oder auf die Hand, meist auf die Stirn, eben so als Zeichen, hey, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Königskind Gottes und du bist unter seinem Schutz, egal auch was passiert, wie sich die Krankheit weiterentwickelt, ob er dich nun heilt oder eben nicht heilt, das ist Gnade, aber bist und bleibst sein Kind und als solches Königskind salbe ich dich, nicht als Medikament, was ich jetzt drauf mache und wenn ich am Telefon, habe ich auch schon für Leute gebetet, dann kann ich ja schlecht salben, dann funktioniert das vielleicht nicht so gut, weil Telefonleitung, Salböl durch, geht nicht, ne? Muss ich noch ein Päckchen dazu packen oder sowas. Nein, es ist ein Zeichen für denjenigen, der da krank ist, nicht ein Heilsmittel an der Stelle. Also wenn du betest und kein Salböl benutzt, genauso gut. Macht keinen Unterschied von der Heilungswirkung. Macht vielleicht einen gefühlsmäßigen Unterschied für denjenigen, der krank ist, weil es ihm nicht so verdeutlicht wird an der Stelle, aber es ist genauso gut und es heilt genauso gut. Es ist keine Methode, sondern nur eine Möglichkeit. Ganz im Gegenteil, viel wichtiger halte ich, dass man einfach offen im Gebet bleibt. Schaut, ob der Herr redet an der Stelle, auch gerade als derjenige, der für den anderen betet. Vielleicht will Gott nicht auf dem Weg eines Wunders die Heilung schenken. Vielleicht geht es nicht um Wunderheilung. Heilung insgesamt ist ja Gnade. Vielleicht geht es auch, dass er oder sie Mut kriegt, Ärzte zu besuchen, eine Therapie anzufangen oder so etwas an der Stelle, dass das Gott ihm sagen möchte, dass das der richtige Weg ist. Oder vielleicht auch ein ganz anderer, dass die Krankheit jetzt nicht geheilt werden soll, sondern es in eine andere Richtung geht. Vielleicht Gott den Menschen auch zu sich rufen möchte. Und es kann sein, dass er sowas auch im Gebet dann offenbart an der Stelle. Was bleibt? Gott hat sehr eigentümliche Wege, Heilung zu schenken. Eben nicht die eine Methode. Methoden mögen für uns hilfreich sein, aber sie sind nicht entscheidend, ob Gott tatsächlich Heilung schenkt. Heilung ist und bleibt Gnade an der Stelle. So möchte ich jeden ermutigen, sich von Gott leiten zu lassen, ruhig bewusst Gebet zu suchen. Und selbst wenn man sich nicht ihm so zuwendet und er Heilung schenken will, wie soll man es ihm sonst zuordnen, wenn man vorher nicht zu ihm gebetet hat? Deshalb habt ruhig Mut, Gebet zu suchen, bewusst zu beten und bewusst auch andere für euch beten zu lassen. Wir haben draußen eine Box, da können Gebetsanliegen hineingeschmissen werden. Elke ist zurzeit nicht da, aber Anka ist da, ich bin da. Wir sind auch welche, die für euch an der Stelle beten können. Wir treffen uns jeden Dienstag, um solche Anliegen zu durchbeten und wirklich da, deshalb sind die immer auf Zetteln drauf, dass wir sie auch nicht vergessen und nicht aus dem Blick verlieren, bis da in irgendeiner Form Heilung eintritt, beten wir dafür. Haben auch noch andere Leute Justina und Ralf, die jetzt heute nicht da sind, die auch für euch konkret auch nach dem Gottesdienst beten können. Ihr könnt auch mich dazu fragen und sicherlich die anderen außer Gemeindeleitung wie Birgit und Jens. Wir tun das gerne, für euch da zu beten. Und letzten Endes kommt es nicht mal drauf an, dass die Leute irgendeinen Titel haben, die für euch beten, wie Pastor oder Gemeindeleitung oder sowas. Ihr könnt auch untereinander füreinander beten. Das Schöne ist, wenn man dafür gebetet hat und Heilung tritt ein, dann kann man das auch viel leichter Gott zuordnen und erlebt, dass Gott tatsächlich ein Wunder an einem getan hat. Wenn man immer nur sich auf seine Gesetze verlässt und sich darüber freut, dass man geheilt wird, dann merkt man gar nicht, dass an manchen Stellen vielleicht Gott tatsächlich schon ein Wunder getan hat und übersieht das einfach. Deshalb möchte ich damit schließen, mit dieser Ermutigung: Lass für dich beten und bete auch für andere, je nachdem, ob du der Kranke oder die Gesunde bist an der Stelle, ob du das Gebet gerade brauchst oder gesund bist. Gott möchte handeln und Gott möchte auch Heilung schenken. Und auch wenn feststeht, jede Heilung ist Gnade Gottes, so kommt es nicht auf die Methode oder irgendeinen Glaubensstand drauf an, sondern schlicht und einfach, dass wir uns dem Herrn zuwenden und um Heilung beten. Amen.